Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Wie wird sie wohl aussehen, unsere Welt der Zukunft? An Szenarien mangelt es nicht, ob wissenschaftlich ethisch begründet oder philosophisch inspiriert. Fantasy und Science Fiction haben beim Blick der Menschheit in die große Glaskugel auch einen erheblichen Beitrag geleistet, um die Fantasien in Sachen Zukunft zu beflügeln. Der Autor Roman Eich, geboren 1988 in Völklingen, hat seine eigene Vision zur Entwicklung der Menschheit zu Papier gebracht. KI, eine künstliche Intelligenz mit dem Namen Lucid, spielt in seinem Theaterstück Häufig gestellte Fragen zum Fortbestand der Menschheit eine tragende Rolle. Die Jury des Dramenwettbewerbs Science and Theatre, ausgelobt vom Theater Heilbronn und der Experimenta, hat sein Stück 2023 überzeugt. Es gewann den mit 5.000 Euro ausgelobten zweiten Preis und den Publikumspreis. Nun steht das Stück auf dem Spielplan der Box am Theater Heilbronn. Dazu sagt Autor Roman Eich:
Eine anderthalbe Stunde lang die Figuren, die man sich ausgedacht hat, plötzlich lebendig auf der Bühne rumlaufen zu sehen, das ist einfach krass. Und vor allem auch nochmal zu sehen, wie viel damit gemacht wurde. Vor allem in den Dialogszenen, die, als ich sie dann nochmal gelesen habe, als klar war, okay, der Text sieht jetzt auch tatsächlich eine Bühne. Ich dachte, oh Gott, ist das tröge. Und es dann auf der Bühne zu sehen und zu merken, boah, krass, die haben da richtig viel drin gefunden. Und es ist überhaupt nicht so tröge, das war schon toll.
In dieser Folge der Hörbühne spreche ich sowohl mit Roman Eich als auch mit Regisseurin Nicole Buhr und Darsteller Max Lamperti über häufig gestellte Fragen zum Fortbestand der Menschheit. Wie fast immer sind auch einige Szenenausschnitte dabei. Mein Name ist Katja Schlonski. Schön, dass Sie Interesse am Theaterpodcast haben. Ja, worum geht's eigentlich im Stück? Nicole Buhr wird das gleich für uns zusammenfassen. Von mir nur so viel. Eine KI macht sich selbstständig und trägt zum Verderben der Menschheit bei. Ein apokalyptischer, dystopischer Stoff, eben nicht weniger als Weltuntergangsfantasien.
Hast du darüber auch mal nachgedacht, bevor du dieses Stück von Roman Eich in die Finger bekommen hast?
Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren schon mehrere Dystopien inszeniert, die ein bisschen in andere Richtung gingen. Also einem begegnet das im Theater schon häufiger und in dem Kontext denke ich dann noch drüber nach. Ich persönlich tatsächlich nicht so viel.
Hast du gewusst, was eine Dyson-Sphäre ist?
Nein, habe ich nicht gewusst.
Wer weiß das schon, genau. Also jetzt bist du da fit. Wie weit hast du dich auch wissenschaftlich da reingearbeitet?
Naja, man fängt an und versucht dann erstmal jedes Detail sich zu erschließen und denkt, okay, ich mache jetzt noch mein Astrophysikstudium und dann noch theoretische Informatik. Und dann merkt man aber ganz schnell auch, ja, es ist schon gut, dass man die Zusammenhänge so weit kennt. Aber umso mehr man sich in dieses Stück reingräbt, desto mehr merkt man, es geht um sehr menschliche und philosophische Zusammenhänge. Auch der philosophische Bereich ist wieder ein weites Feld. Aber es geht dann ja darum, das zusammenzufassen und irgendwo auf eine sehr menschliche Ebene zu bringen. Und das war es dann, womit wir uns am meisten beschäftigt haben.
Wie würdest du denn das Stück in seiner Handlung zusammenfassen?
Also kurz zusammengefasst geht es um den wunderbaren Gedankengang, dass ein autonomer Supercomputer, eine KI namens Lucid, die alleingelassen wird, sich selbstständig macht und sich einfach mal auf den Merkur verschicken lässt, dort zur eigenen Selbsterhaltung anfängt, die Rohstoffe und die Sonnenenergie anzuzapfen. Letztlich führt dieses Sonnenenergieabzapfen dazu, dass alle Sonnenenergie auf dem Merkur landet und keine mehr für die Erde übrig bleibt. Also wird die Erde zunehmend kälter und dunkler. Das ist die wunderbar, bisschen absurde, leider aber auch realistische oder theoretisch mögliche Hintergrundstory. Und dann geht es eigentlich um uns Menschen, die jetzt mit dieser Situation umgehen müssen und das auf verschiedene Art und Weise tun. Und da wird es dann spannend, menschlich, philosophisch.
Massenhaft Solarpaneele, die die Sonnenenergie absorbieren. Das ist die bislang übrigens nur hypothetisch denkbare Dyson-Sphäre. Nun kommt aber erst einmal Autor Roman Eich ins Spiel, der im Gespräch nach der Premiere auch seine eigenen KI-Ängste als Motivation fürs Schreiben dieses Stücks ins Feld führte.
Was mich antreibt, ist halt eben immer dieses Suchen nach, was unterscheidet mich von der Maschine oder was unterscheidet uns als Menschen von der Maschine. Und ich glaube, da gibt es ganz viel. Und paradoxerweise ist halt eben genau das auch, was mir so ein bisschen die Angst vor diesen, oder vielleicht auch logischerweise, das, was mir die Angst vor diesen Systemen so ein bisschen nimmt. Vor allem Schreibende sollten ja vielleicht augenscheinlich auch irgendwie Angst und Bammel davor haben. Irgendwie glaube ich aber, dass, also nachdem ich jetzt wirklich viel mit Sprachmodellen mich auseinandergesetzt habe, also Sprachmodelle als wie ChatGPT oder sonstige Chatbots, dass, glaube ich, gerade Schreibende noch eine Zukunft haben, weil ich immer noch das Gefühl habe, dass Outputs von anderen KIs, die jetzt irgendwie, sei es jetzt Bild oder Musik oder Video sogar inzwischen, dass die irgendwie Menschen irrerweise leichter täuschen als KI-generierter Text. Das finde ich ganz spannend. Und das ist so, glaube ich, so eine Erkenntnis aus diesem Prozess des mich der KI ermächtigen. Vielleicht bin ich kein überlegenes Wesen, wenn es irgendwann eine Superintelligenz gibt, aber ich bin ein anderes Wesen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir uns das bewahren und uns das immer bewusst halten.
Und wo haben sich die Referenzen in der realen Welt gefunden?
Ich glaube vor allem in der Philosophie des Geistes und in der Linguistik. Das sind so zwei Felder, wo ich mich in den letzten Jahren ganz viel mit auseinandergesetzt habe, auch im Rahmen von meiner Masterthesis, wo es darum ging, was liegt Bedeutung in Sprache überhaupt zugrunde. Auch der Satz, der wird ja sogar genannt und sein Autor Ludwig Wittgenstein, wenn der Löwe sprechen könnte, wir könnten ihn nicht verstehen. Der rührt eben daher, dass Wittgenstein von ausgeht, dass um sich verständigen zu können, muss man sich in ähnlichen semantischen Regelkreisen bewegen. Also ich muss verstehen, was ein anderes Wesen was angeht, um mich mit dem irgendwie verständigen zu können. Wittgenstein pointiert das halt eben mit dieser Löwenaussage, die im Prinzip sagt, ein Löwe, obwohl er ähnliche Bedürfnisse hat wie wir, Hunger, Schmerz oder ähnliche Empfindungen hat, dass wir den nicht verstehen könnten, wenn er irgendwie Worte dafür finden würde. Und diese Maschine, um die es in dem Stück geht, ist natürlich irgendwie so das extreme Gegenbeispiel. Ne? Also wenn sie Bedürfnisse hätte, wären die sowas von krass anders geartet oder Sinneseindrücke, dass da meiner Meinung nach eine Verständigung überhaupt nicht mehr möglich wäre. Und ich glaube, um dahin zu kommen, da gibt's halt ganz viel spannende philosophische und linguistische Texte. Das ist eher die Basis dafür.
Wir hören mal rein in den Monolog eines Wissenschaftlers.
Ich mag Rätsel. Zu Beginn meines Studiums hat theoretische Informatik noch etwas bedeutet. Es war ein Feld, wo große Fragen gestellt wurden. Ein Feld voller Rätsel. Ein Feld, das mir Dinge versprach, die ich neu entdecken konnte. Nicht nur für mich neu entdecken, für alle neu entdecken. Stattdessen besteht meine Forschungsarbeit daraus, auf einen autonomen Supercomputer aufzupassen, der unbekannte Dinge tut. Oder vielleicht auch gar nichts, außer Updates zu ziehen. Ich meine, wer weiß schon, was Lucid tut, außer Lucid? Und selbst das wissen wir nicht. Also, ob Lucid weiß, was Lucid tut. Und wenn Lucid dann mal etwas Ungewöhnliches tun würde, dann würden wir nicht wissen, warum Lucid es tut. Und auch nicht, ob es Absicht oder Zufall war. Und wahrscheinlich würden wir es eh nie erfahren.
Max Lamperti spielt im Stück den Dr. Hase, einen Astrophysiker, der in jenem Labor in Zürich am schönen Zürichsee arbeitet und dort der entwischten KI Lucid auf die Schliche kommt. Was ging dir denn durch den Sinn, als du dieses Stück das erste Mal gelesen hast?
Ich glaube, mir ging nicht viel an quasi Gedanken durch den Kopf, sondern eher Bilder. Das hat mich vor allem auch gleich von Anfang an für dieses Stück begeistert. Also ich konnte sofort den Dr. Hase vor mir sehen. Ich sah, wie der agierte. Ich sah, in welche Höhen und Tiefen der fiel bzw. aufstieg. Und das hat mich sofort fasziniert. Ich habe das sofort geliebt. Ich wollte diese Figur unbedingt spielen und war sehr, sehr dankbar dafür, die Option oder die Möglichkeit bekommen zu haben. Dieses Stück, gerade in seiner Schlaglichtart, in seinen irgendwie nicht wirklich zusammenhängend oder in sehr weiten Zeiträumen spielenden Szenen, da explodiert so viel bei mir im Kopf, das kitzelt mein Gehirn so sehr, ich liebe das. Obwohl ich selber gar nicht behaupten würde, ich habe das jetzt komplett verstanden. Aber das, was es mir gibt, großartig.
Man hat ja eigentlich das Gefühl, dem Autor Roman Eich ist Herz und Hirn irgendwie übergelaufen.
Ja, aber das finde ich toll. Gerade so einen Ausbruch an Herz und Hirn, das ist ja was, wo ich total gerne hinschaue. Sobald ich irgendwo unterwegs bin, ich gucke dahin, wo ich für mich wahrgenommen echte Emotionen sehe, wo ich echtes Auseinandersetzen sehe. Und dieses Stück fordert mich dazu auf oder fordert von mir als Spieler sowohl als auch als Zuschauerin, mich damit auseinanderzusetzen. Ansonsten komme ich damit nicht klar.
Wie geht es dir als Max? Bist du Science-Fiction-affin?
Ja. Ich glaube nicht so sehr, wie ich zum Beispiel Fantasy-affin bin. Damit hat es zumindest bei mir angefangen. Aber bei diesem Stück. Und nochmal ein Hinweis auf das Ende, gerade mit diesem letzten Satz über das Rätsel, ging es für mich ganz viel um Star Trek. Ich habe Star Trek The Next Generation, das ist meine Serie, die liebe ich, die finde ich großartig. Darin kann ich ganz viel finden, was sich für mich auch sehr aktiv anwenden lässt in wie gehen wir miteinander um und so weiter. Und dadurch, das hat sich bei mir sofort ergeben, die Verbindung. Und ganz viel konnte ich mir darüber herleiten und für mich bauen an Bildern über diese Affinität dazu, ja.
Werden denn im Stück viele Fragen gestellt, die du dir selber auch schon gestellt hast?
Gar nicht unbedingt vor dem Stück. Also bevor ich dieses Stück gespielt habe, habe ich mir diese Fragen nicht unbedingt gestellt, weil gerade die Fragen, also in dem Stück gibt es ja konkret auch einen Fragebogen quasi, der ja auch abläuft. Und gerade das sind Fragen in Zusammenhang zum Beispiel mit KI, die ich mir vorher nicht so gestellt habe, weil für mich war das einfach ein Thema, wo ich merkte, da wird es mir ungemütlich, ich mag das nicht so, es ist irgendwie viel zu unkontrolliert und wir wissen noch gar nicht und so weiter und so fort. Das habe ich für mich nicht so angefasst und mit dem Stück musste ich das natürlich anfassen und für mich entpacken. Und da waren auf jeden Fall Fragen dabei, wo ich gemerkt habe, ja krass, das habe ich mich noch nie so gefragt.
Roman Eich hat ja nach der Premiere im Publikumsgespräch gesagt, unter anderem habe er dieses Stück auch geschrieben, um die persönliche Angst vor KI so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Kannst du das nachvollziehen?
Auf jeden Fall. Und genau das Gleiche hat das Stück für mich auch mit sich gebracht. Also wir sind in der Vorbereitung zu Foren gegangen, wir haben uns Diskussionen und Debatten darüber angeschaut, wir haben uns mit Material darüber auseinandergesetzt. Das hat für mich gerade auch, was ich eben gesagt habe, dieses Unwohlsein, was dieses Thema angeht, ist das angegangen. Und mir ist ein bisschen mehr klar geworden, davor habe ich eigentlich Angst. Es ist nicht spezifisch KI. KI ist ein Werkzeug, wir können es benutzen, wie wir wollen. Und der Gedanke darüber, wie es benutzt werden könnte, das sind die Sachen, die mir Angst machen. Aber diese Spezifizierung, dafür hat das Stück gesorgt.
Auf einer Art lichtgefluteter Umlaufbahn agieren zwei Schauspieler und eine Schauspielerin. Neben Max Lamperti auch Chris Carsten Roman und Sonja Glade. Wir erleben bruchstückhafte Szenen, zum Beispiel als Dr. Hase die Kollegin aus dem Schwarzwald, Dr. Zions, überzeugen will, ihn in seinen Forschungen zu unterstützen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Rechenfehler vorliegt.
Ich suche nicht Ihre Meinung zu einer Meinung von mir. Ich suche ein Hochleistungsteleskop, das meine Messungen und Berechnungen überprüft.
Unser Teleskop ist Teil der Planetary Defense Association und turnusmäßig auch dessen vorsitzendes Teleskop. In dem Verband haben wir genaue Vorgaben, was wann zu beobachten ist. Merkur gehört nicht dazu. Unsere Teleskopzeit ist auf die Minute genau auf Monate verplant.
Behaupten Sie eben, dass es bewölkt war?
Also, im Gegensatz zu Ihnen halte ich mich lieber an meine Teleskopzeiten.
Stellen Sie sich für einen Moment vor, es stimmt, was ich sage. Was würde die Planetary Defense Association denn dann tun? Sie würden doch nur ihren Job machen.
Die Planetary Defense Association ist um zwei Dinge besorgt. Erstens Sonneneruptionen, zweitens Himmelskörper, die Kurs auf die Erde nehmen. Solange Merkur seiner Bahn treu bleibt und... Ich sehe keinen Grund, wie eine Abnahme der Albedo daran etwas ändern sollte. Solange ist Merkur für unser Teleskop nicht von Interesse.
Mir fallen Dutzende Szenarien ein, in denen das, was wir auf Merkur sehen, nur der Vorbote einer realen Gefahr ist.
Ich fürchte, dafür fehlt mir die Fantasie. Ich muss Sie bitten, sich ein anderes Teleskop zu suchen.
Sie brauchen keine Fantasie. Ich kann Ihnen einfach meine Szenarien nennen.
Nein, danke.
Nur eins. Eine von Menschenhand erschaffene künstliche Intelligenz hat sich unbemerkt von der Erde zu Merkur begeben und arbeitet dort absichtlich oder unabsichtlich an der Vernichtung der Menschheit.
Unabsichtlich?
Ja, das halte ich sogar für wahrscheinlicher.
Als Regisseurin, wie schnell war dir klar, dass ihr da auch bestimmte Techniken verwenden müsst? Also, dass ihr aufdrehen müsst, Karikaturen entwickeln, vielleicht persiflieren an manchen Stellen. Also so die Art der Regie. War dir die sehr schnell klar?
Ich glaube schon, wenn ich mich recht erinnere. Das Schöne ist, jede Szene endet mit einer Pointe und mit einer überspitzten Pointe. Und da drauf einzugehen, das hat mir große Lust gemacht. Und man merkt auch, alle Figuren, die vorkommen, sind so leicht überzeichnet, sind leicht schräg, sind so Vertreter ihrer Spezies, sind jetzt nicht so ganz tiefenpsychologische Figuren, sondern eher Stellvertreter einer Berufsgruppe zum Beispiel. Und dieses Stück lebt vom Humor, von der Absurdität. Und da mitzugehen, finde ich toll. Es ist natürlich aber auch eine Gefahr. Es liegt sehr viel Geschichte schon drunter. Und man braucht schon die Motivationen der Figuren und der Szenen. Und was haben sie für ein Stellenwerk? Was haben sie für eine philosophische Dimension? Deswegen war es in den Proben tatsächlich beides. Einerseits wirklich erstmal in die Tiefe graben, gucken, was steckt an Inhalt dahinter, was steckt an Motivation der Figuren dahinter, um dann eben aufzudrehen, um gewisse Spielarten dagegen zu setzen, eben zum Beispiel grüne Tischtennisbälle. Ja, wie gesagt, aufzudrehen, um dann eine größere Fallhöhe zu haben für die menschlichen Dramen, die dahinter liegen.
Darf man bei diesem Stück als Zuschauerin, als Zuschauer vielleicht nicht den Fehler machen, den roten Faden zu suchen? Also du hast schon von diesen zusammengesetzten Szenen gesprochen, wo jede Szene eigentlich mit einer Pointe endet. Und die Zuschauer sind wahrscheinlich gewohnt, da doch irgendwie eine Handlung, einen Handlungsstrang zu verfolgen. Den bekommt man in diesem Stück aber nicht.
Genau, man wird jetzt nicht an der Hand genommen und durchgeleitet, weder rational noch emotional. Es geht in dem Stück sehr viel um Rätsel und wie Menschen mit Rätseln umgehen. Und man kann auch sagen, dieses Stück ist erstmal ein Rätsel. Und das kann man sich dann so rückwärts schauend erschließen, jetzt auch nicht vollständig, aber in Teilen erschließen sich Szenen erst rückwärts und anderes erst, wenn man nach Hause geht und manches vielleicht auch erst, wenn man sich wochenlang wie wir damit beschäftigt. Aber das ist in Ordnung und ich finde das toll, mal Zuschauern zu vermitteln, es ist in Ordnung, nicht alles zu verstehen, weil wir verstehen unsere Welt ja auch nicht vollständig und wir sind es aber zu viel gewohnt, alles zu verstehen und da sich mal dem auszusetzen, dass man eben nicht alles versteht, das finde ich spannend, war für mich auch so eine Erfahrung, die ich sehr mitnehme aus den Proben.
Habt ihr während der Arbeitsphase immer mal wieder mit dem Autor, mit Roman Eich, konferiert?
Nein, tatsächlich nicht. Also wir haben schon einen Kontakt gehabt, aber irgendwie ist es auch, das macht man halt einfach nicht. Der Autor hat es eben geschrieben und natürlich finden wir spannend, dann im Nachhinein zu erfahren, was er sich dabei gedacht hat. Aber letzten Endes ist es erstmal unsere Aufgabe, jetzt mit dem Text, wie er ist, umzugehen und unsere Lösungen zu suchen. Und jetzt nicht zu sagen, du, wie wolltest du das haben? Was hast du dir dabei gedacht? Das wäre ja irgendwie langweilig.
Wenn ich Ihnen nun verrate, dass auch Barack Obama oder Thomas Bernhard in Roman Eichs Theaterstück ihren Platz finden, wird Sie das womöglich leicht verwirren.
Just one thing before we start, folks.
Nur eine Sache vorab.
Good evening, everybody, by the way.
Guten Abend übrigens.
Now.
Jetzt aber.
Have you caught that German series?
Habt ihr diese deutsche Serie gesehen?
The one about that dog named Gary?
Die über den Hund namens Gary?
Gary watches out?
Gary passt auf?
That's a title only the Germans could love.
Ein Titel, den nur die Deutschen mögen.
I watch it with my granddaughters.
Ich gucke es mit meinen Enkeln.
Apparently, Paw Patrol is so 2025, Grandpa.
Patrouille ist anscheinend ziemlich 2025, Opa.
Angela kept telling me for
Angela
years.
Angela hat immer gesagt,
that German humor is an acquired taste.
Dass deutscher Humor anerzogen ist.
Well, Angela.
Nun, Angela.
Consider me acquired.
Erachte mich erzogen.
Ich habe den Autor einfach direkt gefragt, warum er auf Obama setzt.
In der Welt des Stücks ist er quasi, tritt er nur noch als Stand-up-Comedian auf, was er ja eh gerne tut oder er gefällt sich, glaube ich, in dieser Rolle. Und mir fällt immer wieder auf, dass ich ihn in dieser Rolle sehr gerne mag und dass das auch so ein Moment ist, wo man dann gerne vergisst, dass der zumindest für Deutschland auch jetzt nicht so der tollste Präsident war und diese ganzen Drohnenkriege, die auch irgendwie aus seiner Feder stammen und die ganz viel Chaos gestiftet haben, das vergisst man irgendwie bei Barack Obama ganz schnell. Und so irgendwie ist es ja dann auch mit der KI, ne, so, also das, was sie gut kann, das lässt uns dann irgendwie vergessen, was vielleicht so die Probleme sind, die da am Horizont irgendwie dreuen. Und diese Figur Barack Obama, das kommt dann eben noch hinzu, ist, glaube ich, so eine globale Marke. Und für mich war es irgendwie wichtig, diesem Stück noch so einen globalen Marker zu geben, dass man merkt, es geht die ganze Welt an. Und es ist nicht nur irgendwie jetzt gerade dieser Theatersaal. Natürlich ist es dann nur dieser Theatersaal, aber irgendwie Barack Obama ist so das Symbol für, es geht irgendwie uns alle an.
Und übrigens, dass da ein Hund namens Gary auftaucht in einer Serie, das hat vergleichsweise profane Gründe. Der hat den Autor beim Schreiben aus dem Nachbargarten heraus nämlich einfach angekläfft und ihn womöglich gestört beim sich vertiefen. Wie sehr bist du eigentlich wissenschaftlich in die Materie eingestiegen?
Ja, so weit, wie es mir möglich war. Also man verliert sich da dann auch wahrscheinlich gerne mal in Details und darf dann ja den Text und das Stück irgendwie nicht aus den Augen verlieren. Es ist aber einfach trotzdem was mich schon länger beschäftigt. Also mein erster Roman, der in der Schublade liegt, der spielte auch in einem Raumschiff. Es ist was, wo ich eh schon so ein bisschen was weiß. Für das Stück war es dann halt eben vor allem solche Dinge zu klären, wie ist der Merkur überhaupt zu beobachten? Wie würde sich das darstellen, wenn da tatsächlich Solarpaneele auf Merkur aufgestellt werden? So weit, dass es für ein Publikum plausibel genug klingt und ich mich nicht für schämen muss, wenn das auch ein Wissenschaftler sieht.
Jo, alles klar. Was noch auffällt? Roman Eich hat ja in diesem Stück mit Bedacht immer mal wieder auch den in Anführungsstrichen normalen Menschen eingebaut. Trägt das genau dazu bei, dass das Ganze auch zu so einer Art Gesellschaftssatire wird?
Ja, weil dieser normale Mensch, der holt uns halt so im Hier und Jetzt ab und bringt uns da immer wieder hin zurück. Das Ganze ist ja im Prinzip ein Gedankenmodell und das fängt eben damit an, dass ein Mensch von heute oder mehrere Menschen von heute eine heutige KI, also ein Sprachmodell à la ChatGPT, befragen und das ist so die Basis und für mich gehen die am Ende auch wieder dahin zurück, das schließt sich, das ist ein Gedankenmodell, es ist ein Blick in die Zukunft, wie es sein könnte. Und in dem Sinne habe ich auch Kamera, also Live-Kamera eingesetzt und am Anfang und am Ende sehen die Zuschauer sich selbst, weil für mich ist es schon, ja, wie sehen wir uns selbst, wie spiegeln wir uns selbst, wie wollen wir uns sehen, wie kann man mal was vergrößern, was wir tun, das ist für mich ein wesentliches Spielelement in dem Stück.
Noch einmal zurück zur Figur des Wissenschaftlers Dr. Hase. Wie ernsthaft fürchtet dieser Mann tatsächlich die Machtumkehr zwischen Mensch und Maschine?
Also ich glaube, es gibt den Moment, in dem es ihm Angst und Bange wird. Das ist der Moment, in dem er es realisiert. Danach übernimmt für ihn, glaube ich, der Forschungsdrang. Da steckt für mich noch mehr dahinter. Er ist nicht ausbalanciert als Mensch. Er ist nicht sich im Klaren darüber, das ist meine Arbeit, das ist mein Privatleben, das ist alles ein Klumpen. Und aus diesem Klumpen entwickelt sich ein riesiger Drang, eine riesige Spannung in diesem Mann, sich immer weiter in dieses Thema hereinzugraben. Zumal es endlich ein Thema ist, das ihn hervorhebt. Ich glaube, das ist für Dr. Hase halt auch sehr, sehr wichtig. Er will Anerkennung und er will an vorderster Front stehen.
Das Stück ist schauspielerisch für euch drei sicherlich ein Fest. So kommt es zumindest über die Rampe. Inhaltlich, was bleibt da für dich als Max Lamperti besonders haften?
Ich würde es gerne in Worten beschreiben, aber es ist so viel mehr ein Gefühl als ein Wort. Es ist, also schauspielerisch vollkommen recht, es ist ein Fest. Du hast so viele Extremen, in denen du gehen kannst. Du kannst von ganz leise zu ganz laut, du bist oben, du bist unten. Räumlich bist du ja auch überall oder sind wir überall. Was ich davon für mich mitnehme, ist dieses darüber nachdenken, über diesen Prozess und darüber zu reflektieren, was würden wir tun? Würden wir wirklich so handeln? Was heißt das denn, wenn wir so handeln würden? Was sagt das jetzt gerade über uns aus? Dieses Theaterstück eigentlich komplett für mich als Reflexionsfläche zu nehmen und zu überprüfen, was tun wir denn, wenn wir uns mit etwas auseinandersetzen, was unausweichlich ist und was unausweichliche Konsequenzen für uns hat. In diesem Stück unternimmt ja auch niemand eine Handlung. Niemand handelt, außer sich weiter mit diesem Ding zu beschäftigen. Man könnte fast sagen, in diesem Stück geht es darum, dass ein Mensch alles tun wird. Er wird sogar den eigenen Tod lieber hernehmen, als sich der Panik herzugeben. Und das zu beobachten und darüber nachzudenken, und dieser Stücktext ist so komplex, da entdeckst du jede Vorstellung was Neues, wo ich als Spieler auch gar nicht drüber nachgedacht habe vorher. Und ich glaube, das ist das, was ich aus diesem Stück mitnehme.
Und Regisseurin Nicole Buhr bestärkt ihn da in seiner Einschätzung.
Es kommt ja überhaupt nicht zu irgendwelchen entscheidenden Schritten. Und das ist für mich auch irgendwie das Bezeichnende, was uns Menschen irgendwie ausmacht, was absurd ist, was tragisch ist, aber irgendwie auch befreiend ist. So das Gefühl, ja, wir Menschen sind halt unperfekt und lasst uns da mit Freude mit umgehen, lasst es uns akzeptieren. Und ja, wir können immer versuchen, Dinge besser zu machen, sollten wir auch tun. Aber wir sind unperfekte Wesen und das nehme ich so mit aus diesem Stück. Und lasst uns über uns selber lachen, lasst uns hinterfragen, ja, lasst uns Dinge besser machen. Aber lasst uns einfach akzeptieren, wir werden nicht perfekt sein, das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Ja, und Roman Eich, wie schaut er auf Verlauf und Ausgang seines Stücks, ohne dass wir den Verlauf hier im Detail verraten möchten?
Sich dann vorstellen zu müssen, die Ressourcen aufzubringen, um gegen irgendwas vorzugehen, was auf dem Planeten Merkur passiert, das übersteigt jegliche Ressourcen, die der Mensch zur Verfügung hat. Und das war für mich auch das Spannende an dem Szenario, dass es halt wirklich nur ein Schulterzucken zur Folge haben kann. Also es gibt einfach keinen gangbaren Weg, wie man dieser Situation in irgendeiner Art und Weise Herr werden könnte. Und das Verhalten der Menschen jetzt in meinem Stück, die verhalten sich erstmal einfach extrem entspannt dazu. Der Laudator auf das Stück vor 2 Jahren beim Dramenwettbewerb hat da einen Kommentar auf die Klimakrise rausgelesen, zu der wir uns ja auch extrem entspannt verhalten. Ob ich daran jetzt gedacht habe oder nicht beim Schreiben, behalte ich mal für mich. Aber es ist ja schon so, dass wir uns Krisen gegenüber, also wir entwickeln da so eine Taubheit dagegen. So, wer denkt denn heute noch an den Ukraine-Krieg? So. Es scheint mir so, als würden die Menschen sich oft sehr schnell mit ihrem Schicksal abfinden.
Wie viel Spaß hast du eigentlich gehabt bei der Entwicklung dieser Dystopie? Beziehungsweise wie viel Augenzwinkern ist da auch dahinter?
Augenzwinkern glaube ich gar nicht so viel. Also der Text ist für mich recht frei von Ironie. Natürlich kann man den irgendwie hier und da vielleicht auch ironisch lesen. Bleibt vielleicht auch nicht aus, wenn man es dann sieht, dass die eine oder andere Stelle vielleicht auch ironisch wirkt. Von meiner Seite aus ist das aber schon irgendwo bitter ernst gemeint. Und nichtsdestotrotz hatte ich großen Spaß, das zu schreiben. Vielleicht auch, weil ich nicht glaube, dass es mich betreffen wird, aber oder hoffe zumindest, dass es mich nicht betreffen wird. Aber da wären wir wieder bei dem entspannten Umgang mit dem eigenen Untergang. Nee, ich hatte großen Spaß daran. Es war so ein Stück, das ich wirklich fast von allein geschrieben hat. Also wo ich richtig mit Emphase in die Tasten gehauen habe, was ich im Moment so ein bisschen vermisse.
Aber ein bisschen Grusel ist eben auch dahinter. Hältst du denn theoretisch also so ein Ende der Menschheit für möglich?
Ja, schon. Also ich meine, das, da mache ich, glaube ich, auch ja kein großes Geheimnis draus. Also am Anfang vom Text steht:
Eine Geschichte, deren Ende wahr gewesen sein wird.
Also in Anlehnung an This is a True Story, was ja bei vielen Filmen und Serien am Anfang steht. Also ob es jetzt so kommt, keine Ahnung, aber ich halte das für eine Möglichkeit, die man sich im Auge behalten sollte, zumindest. So würde ich es ausdrücken.
Für mich endet dieses Stück damit: So Mensch, nimm das mit. Ich hoffe, du hast einen unterhaltsamen, aber auch anregenden Theaterabend gehabt. Denk gerne über ein paar Sachen nach. Aber ja, in diesem Gedankenmodell geht wahrscheinlich die Welt unter, aber ganz sicher wissen wir es auch nicht. Also es kann schon sein, dass in diesem Gedankenmodell auch noch Lösungen gefunden werden. Ja, häufig gestellte Fragen, aber mögliche Antworten, aber definitiv keine abschließenden Antworten.
Eine KI macht sich selbstständig. Häufig gestellte Fragen zum Fortbestand der Menschheit von Roman Aich. Zu sehen in der Regie von Nicole Buhr in der Box am Theater Heilbronn. Mit diesem letzten Podcast im Jahr 2025 wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, fröhliche Weihnachten und alles Glück der Welt fürs neue Jahr. Da hören wir uns dann wieder ab dem 8. Januar mit einer Hörbühnenfolge zu All das Schöne. Ich freue mich drauf. Machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.